Hallo und herzlich willkommen zum Post-Credit-Talk, Folge...
Das weiß ich nicht. Hallo. Überfragt.
Wir besprechen heute das Kanu des Manitou. Es ist jetzt... Ich habe ihn gestern gesehen. Du hast ihn gestern gesehen.
Ich habe ihn auch gestern gesehen, genau.
Wir haben jetzt Freitagabend. Wir haben gerade den ganzen Tag zusammen gearbeitet und sitzen jetzt noch zusammen und sprechen über das Gesehene. Ja, wie fangen wir an? 25 also, Jahre ist der Schuh des Manitou her.
Genau.
Das, da warst du noch sehr jung.
Ja.
Das heißt, du hast ihn wahrscheinlich nicht im Kino gesehen,
nein,
oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen gesehen. Also so eine klassische, es lief ja auf ProSieben, Sat.1 rauf und runter immer.
Ja. So, ich habe den tatsächlich im Kino gesehen damals. Wenn ihr in unseren Archiven buddelt, gibt es irgendwo eine Filmzeitreise-Folge, als wir noch nur Filmzeitreise hießen. Da hatten wir den mal als Hauptfilm, 2001. Das heißt, wenn ihr da wissen wollt, was ich davon halte, könnt ihr euch das nochmal in aller Länge reinziehen. Aber in aller Kürze kann ich sagen, dass ich den Film liebe, der Schuh des Manitou. Das ist für mich so ein Kultfilm und einer meiner liebsten deutschen Filme. Ich stehe dem deutschen Film jetzt generell nicht so positiv gegenüber. Aber den mag ich tatsächlich recht gerne. Und gucke ihn, also ich gucke ihn jetzt nicht ständig, aber immer wenn ich ihn gucke, merke ich, dass jetzt nicht mehr alle Gags zünden, die damals gezündet haben. Vielleicht zünden jetzt andere, aber so ein paar Sachen sind übrig geblieben. Das ist halt auch so ein zitierbarer Film, wo man immer wieder so Sprüche raushauen kann. Natürlich auch, weil da viel im Dialekt gesprochen wird und so. Und ja. Aber wir haben uns jetzt alle gefragt, als dann das Kanu des Manitou angekündigt wurde, wie macht man es jetzt?
Weil es ist ja... das stimmt.
Einerseits ist es ein Legacy-Sequel, wovon es ja jetzt ganz viele gibt, auch in Deutschland hier mit Manta Manta, zweiter Teil und so, kommen jetzt ja überall diese 20 Jahre, 30 Jahre später irgendwelche Legacy-Sequels raus. Aber gerade beim Schuhen des Manitou und jetzt beim Kanu des Manitou haben sich alle gefragt, inwiefern ist denn dieser Humor von damals und auch die Themen, die da besprochen wurden, noch zeitgemäß? Inwiefern kann man das, darf man das, sollte man das überhaupt heute noch so machen? Und entsprechend gespannt und auch so ein bisschen
skeptisch
und schon fast, ich will nicht sagen, dass ich ihn von vornherein abgeschrieben habe, aber ich bin so reingegangen, ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen ins Kino gegangen.
Ja, das stimmt, ich auch.
Ich wollte auch nicht enttäuscht werden, deshalb habe ich auch aus Selbstschutz gesagt, pass auf, wir wissen, es ist 25 Jahre später, es ist jetzt eine andere Zeit. Ich muss sagen, der Humor von heute ist nicht mehr so... Ja, ist nicht so mein Humor. Sachen von früher kann ich noch besser drüber lachen. Aber natürlich weiß auch ich, dass ein paar Sachen davon jetzt vielleicht heute nicht mehr so gemacht werden würden. Aber ja, wie bist du in den Film reingegangen? Was hast du überhaupt gedacht, als du gehört hast, es gibt einen zweiten Teil?
Also erstmal habe ich mich gefreut an sich, weil ich eigentlich schon immer so ein bisschen auch die lustigen Bully-Filme eigentlich ganz cool fand. Auch ich weiß, dass zum Beispiel der Bully-Parade-Film nicht sonderlich viele Fans irgendwie hat, aber auch den finde ich witzig eigentlich. Und deswegen bin ich halt auch, ich bin eigentlich recht offen, aber skeptisch auf, gerade auf diese Punkte Humor der heutigen Zeit und wie viel ist halt auch von diesem Jahr das und das darf man nicht da drin.
Ja. Das stimmt. Man muss sagen, zur damaligen Zeit war das alles noch total salonfähig. Da konnte man sich über übertriebene Homosexuelle lustig machen und hier und da. Man durfte das Wort Indianer noch sagen. Oder das heißt, man hat es halt noch gesagt. Und ja, das Thema kulturelle Aneignung war kein Riesenthema und so. Jetzt hat sich im Laufe der Jahrzehnte natürlich alles so weit verschoben, dass der heutzutage, würde man schon sagen, das ist wirklich ein sehr edgy Film, so aus heutiger Gesichtspunkt. Damals hat man das gar nicht so wahrgenommen und ich sehe es auch heute eigentlich nicht so, weil im Prinzip muss man sagen, also der Schuh des Manitou und jetzt auch der zweite Teil, das ist ja eigentlich eine Hommage, eine Liebeserklärung.
Voll.
Also Bully hat sich ja selbst auch immer geoutet, sage ich mal, als riesen Winnetou-Fan und ich habe auch als Kind die Winnetou-Filme total gerne geguckt. Und ich wollte auch immer Winnetou sein und fand den total cool. Und das ist eine ganz große Liebeserklärung an das Western-Genre, an die Winnetou-Filme und an solch als solch. Und das halt als Parodie, als Persiflage halt und als Komödie gemacht. Und als solche muss man sich natürlich mal die Frage stellen, was darf Comedy überhaupt und was darf sie nicht. Und ich bin da eigentlich so, dass ich sage, eigentlich darf Comedy so gut wie alles. Und entsprechend hatte ich auch Hoffnung, dass man hier sich auch was traut unter heutigen Gesichtspunkten. Und dann habe ich im Vorfeld einmal einen Podcast mit Rick Kavanian gehört, da war er in irgendeinem Talk, weiß nicht, wie der Podcast hieß, ich habe 8 Millionen Podcasts abonniert, aber in irgendeinem Talk war Rick Cavanian und ich habe auch gesehen, dass Bully bei Hand of Blood im Stream war und die da auch über den Film gesprochen haben. Und da haben beide gesagt, weil ihnen natürlich auch beiden diese Frage gestellt wurde, haben gesagt so, lasst euch mal überraschen. Und auch haben sie gesagt, ja, wir haben gewisse Zugeständnisse, müssen wir natürlich machen, aber sie sind auch der Meinung, dass Comedy vieles darf und auch, dass sie manche Sachen bewusst halt auch nicht weggelassen haben oder weggeschwiegen haben oder so.
Und naja, ich finde ja, dass das auch immer alles eine Kontextsache ist. Ne?
Ja.
Wenn du also einen Gag, den du vielleicht komplett kontextlos machst, kann er respektloser und würdeloser sein, als wenn er halt in einem großen Kontext, in diesem großen Film halt geäußert wird oder gespielt wird.
Ja, das stimmt. Ja, am Ende sind wir jetzt schon fast in der Analyse, aber so viel mal zu dem Thema, wie wir, also was man so im Vorhinein gedacht und vielleicht erwartet hat. Ich kann dir mal ganz kurz erklären, worum es überhaupt geht dann im Cannibal des Manitou. Es ist wieder ein Film von Michael Bulli-Herbig und es sind wieder Christian Chamitz, Rick Cavanian, Michael Bulli-Herbig dabei und auch alte Bekannte aus anderen Filmen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, von den neuen Schauspielern habe ich mir jetzt niemanden rausgeschrieben oder so. Wir machen das hier gerade relativ unvorbereitet, würde ich sagen. Aber ja, es geht im Wesentlichen in der Story darum, dass Abahachi und Ranger, also die Figuren aus dem ersten Teil, dass denen vorgeworfen wird, obwohl sie ja eigentlich Kämpfer für das Recht sind, dass sie angeblich Überfälle begehen auf Postkutschen, auf Eisenbahnen, wie auch immer. Denn es sind zwei Männer gesichtet worden, die denen sehr ähnlich sehen oder eigentlich genauso aussehen und sich als die ausgeben. Und sie müssen jetzt halt ihren Namen reinwaschen. Und ja, dabei begleiten wir sie. Und was am Ende dann mit dem Kanu des Manitou auf sich hat, das müsst ihr selbst herausfinden. Das ist auch gar nicht, es ist auch lustigerweise gar nicht so witzig. Es wird so in den letzten 20 Minuten irgendwie dann erklärt und auch so auch sehr humoristisch. Und ja, im Endeffekt ist es nur eine Geschichte, die dazu dient, unsere Helden wieder in eine absurde Situation nach der anderen zu stürzen und alle unsere liebgewonnenen Charaktere aus dem ersten Teil nochmal irgendwie kennen.
Und ich finde das okay. Ich finde das okay, weil alle, die den Schuh des Manitou lieben, die halt gesagt haben, sie wollen eine Fortsetzung, die sagen ja auch nicht, ich will eine Fortsetzung, die muss aber echt durchdacht sein im Plot.
Ja, keiner liebt den Schuh des Manitou wegen der Geschichte.
Nee, so. Die Leute wollen halt einfach die Figuren wiedersehen.
Genau, das ist genau richtig. Das sind ja Figuren ursprünglich
aus Bully Parade.
Aus der Bully Parade. Es gab das Sketche mit Winnetou und Old Shatterhand, dann gab es auch Dimitri den Griechen, das war eine extra Sketchreihe. Und ich weiß gar nicht mehr, wer da noch alles irgendwie reingemixt wurde dann in den Schuhen des Manitou. Aber es ist genau, wie du sagst, man will halt die Figuren wiedersehen. Und Bully und Rick haben das so erzählt in den Podcasts, die ich gehört habe, dass sie sich immer mal wieder in dieser Dreierkombination auch treffen zum Essen und diese Idee schon dann irgendwann mal aufgeploppt ist. Christian Tramitz hatte wohl irgendwann mal so die Idee, ach, warum machen wir nicht eigentlich einen zweiten Teil? Und dann haben sie halt wirklich sehr lange überlegt, wie macht es Sinn? Und ich finde es auch hier schön, dass sie manchen Figuren jetzt mal ein bisschen mehr Raum gegeben haben. In dem Fall die Figur des Dimitris bekommt ein bisschen mehr zu tun als im ersten Teil. Ich würde sagen, Christian Tramitz' Figur ist so ein bisschen mehr im Hintergrund irgendwie. Aber
was Hatschis, auch okay ist.
Ja, aber Hachi, also Bullis Figur, bekommt ein bisschen mehr Backstory noch spendiert irgendwie. Also es ist alles so ein bisschen anders, sage ich mal, zusammengemixt, aber die gleichen Zutaten, würde ich sagen, nur eine andere Dosierung irgendwie. Und im Endeffekt geht es ja um die Gags.
Voll.
Und das ist das Wichtigste.
Von den neuen, weil du das eben gesagt hast, von den neuen Darstellern, also ich kannte da jetzt in allen voran erstmal auf jeden Fall Daniel Zillmann. Ich habe jetzt tatsächlich seinen Rollennamen vergessen, aber der ist ja gerade auch bekannt mit seiner Stimme. Der synchronisiert ja zum Beispiel auch viel in Disney-Filmen. Der hat ja, also ich weiß nicht, bei mir immer am meisten im Kopf bleibt der halt als der Typ aus Zoomania, weißt du, die Katze im Polizeipräsidium. Okay. Also der macht ja auch viel über seine Stimme und ich kenne ihn schon ganz lange, weil der auch früher in so ProSieben Eigenproduktionsfilmen und so mitgespielt hat.
Ja.
Naja, und halt aus aktuellem Anlass von den Discountern natürlich, wie heißt der, Merlin Sandelmeier?
Sandmeier,
ja.
Der den Wolfgang hier spielt.
Eine genau.
Sehr lustige kleine Rolle.
Findest du...
Oh, da sind wir schon in der
also ich habe mir gedacht, dass du es jetzt auf jeden Fall auch ansprichst, aber ist für mich eine Rolle, die ich absolut rausschreiben könnte.
Ja,
hat mir nichts gegeben und fand ich jetzt auch gar nicht so super witzig.
Aber ich finde, also, wir sind jetzt auch schon wieder voll in Analyse-Teil, aber dafür ist es ja da. Also er spielt ja irgendwie so den Komparsen. So, und das ist so wie bei vielen Witzen in diesem Film und auch generell in diesem Genre, dieser, was sind das, Spoof-Comedy, nennt man das so? Sind das
ja.
Diese, genau. Da wird man ja immer viel mit Gags bombardiert und da zündet natürlich bei weitem nicht jeder. Und auch bei ihm war so, als es losging, ja, er ist ein Komparser, also, okay, ja, aber er hat sich dann nach und nach schon so in mein Herz gespielt und hat auch für den einen oder anderen Schmunzler und Lacher bei mir gesorgt. Aber es war jetzt natürlich nicht die überwältigende Mehrheit, aber ich fand ihn dann, je länger er Teil des Ganzen war, desto lustiger fand ich es, auch wenn es ein sehr klassischer Comic-Relief-Charakter ist, wenn man das in der Comedy überhaupt sagen kann. Aber der ist halt nur so für die Gags zuständig.
Halt, der hat halt auch nur One-Liner.
Genau, der hat nur One-Liner und sieht halt lustig aus. Und ja. Aber passt für mich. Ich habe jetzt doch nochmal hier die Seite aufgemacht. Es spielt noch mit Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz.
Ach ja, stimmt, die kennt man
Friedrich
ja.
Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, hast du schon gesagt, ne? Tutti Tran oder Tran, Tobias van Dieken, Pitt Bukowski und noch jemand, den ich nicht verraten
möchte. So, ja. Was aber nicht schlimm ist, weil dieser Name tatsächlich ja schon direkt
im Vorspann steht. Skadimor ist auch dabei, ja. Wieder aus dem ersten Teil, okay.
Aber ich frage dich jetzt, die Sequenz, als Ranger und Abahachi gehängt werden sollen.
Ja.
Der Bürgermeister.
Jan van Weide.
So. Aber steht nicht online halt
ist
mit
nicht,
dabei,
ist nicht
ne?
Gecredited.
Ist nicht, also
ja, ich höre auch den Podcast von Jan van Weide und der hat immer erzählt, dass er irgendwo in Spanien irgendwas dreht und sich dafür ein Bart wachsen lassen muss.
Ja.
Und jetzt weiß ich warum, weil es jetzt für diesen Film war. Und da habe ich mich auch sehr gefreut,
ihn ja, zu sehen. Ja, genau, weil ich mag ihn auch sehr. Und vor allen Dingen fand ich die Rolle auch sehr lustig.
Das war auch eine sehr lustige Szene, muss ich ja sagen. Das war auch, also, ja, generell, ne, Komödie. Das Wichtigste, also, es geht halt um Humor jetzt. Das ja ist ein so schwieriges Thema. Was findet man witzig, was findet man nicht witzig? Wir können ja mal mit so einem Overall-Fazit reingehen.
Also,
sag du mal erstmal, was hältst du generell von dem Film, bevor wir jetzt noch tiefer reingehen?
Ja, generell bin ich zufrieden aus dem Kino gegangen. Ich fand dafür, dass es halt 25 Jahre her ist, dass sich so viel geändert hat, was wir gerade auch schon angesprochen haben, fand ich, dass er sich wirklich gut geschlagen hat und dass er sich so, ich sag mal jetzt heutiger Kritik oder so, auf jeden Fall selbstbewusst entgegenstellen könnte. Ich war mit der Story, das, was sie halt war, war ich zufrieden, weil, ne, wie ich eben meinte, ich habe jetzt nicht unbedingt da eine tiefgründige Geschichte erwartet. Nee. Und dafür war sie echt solide. Also ist ja jetzt auch nicht, dass da jetzt rein gar nichts irgendwie war. Ja, ich fand am Ende tatsächlich diese, ich sag mal jetzt, warum spricht er eigentlich Dialekt, diese Storyline, fand ich ganz nett. Weil ist tatsächlich, also ich weiß nicht warum, also ja klar, das ist der Witz auch an diesem Charakter, aber auch das habe ich schon im ersten Teil halt so gedacht, ja gut, aber warum spricht er eigentlich bayerisch?
Das ist halt der Südstaaten-Slang, ne?
nee, und ich bin durchaus zufrieden damit auch, dass er ja, so wie du es eben angerissen hast, viele Gags raushaut und ich fand eigentlich, dass da recht viel gezündet hat. Und mir war besonders wichtig, und ich hoffe, ich mache mich damit jetzt nicht unbeliebt, aber so ist es halt auch eingetreten, dass ich mehr gelacht habe als die Boomer, die in der Reihe vor mir saßen.
Das ist doch schon mal gut. Ja, also ich als großer Fan des Schuh des Manitou habe wirklich wenig erwartet. Und ich war im Kino. Das Kino war leider nicht sehr voll, aber ich war um 20 Uhr drin. Und der lief, glaube ich, irgendwie in 3 oder 4 Kinos gleichzeitig. Ja. Es kann sein, dass ich das erwischt habe, wo jetzt nicht so viel los war. Aber ich war mit 2 Freunden drin. Einer von denen übrigens ist schwul. Das kann ich gleich nochmal in die Waagschale werfen. Weil das ist ja durchaus auch ein Thema bei der Betrachtung. Und es war schon cool, den auch mit Leuten zu sehen halt, also nicht irgendwie alleine auf Netflix irgendwie auf dem Sofa, sondern mit Leuten. Und vor dem Film liefen Trailer von Filmen, die ich sonst nie sehe, weil ich gehe halt nicht in deutsche Filme.
Liefen bei dir auch die Stromberg-Teaser?
Ja, und es liefen insgesamt 3 Trailer zu Filmen mit Christoph Maria Herbst.
Ja.
Und dann noch irgendeinen anderen Kram. Und ich habe mir während dieser Trailer nur gedacht, boah, jetzt weiß ich, warum ich keine deutschen Filme gucke. Das war alles so eine Scheiße und ich wollte nichts davon sehen. Ich dachte so, boah, ich will da nichts von sehen. Ich finde das alles kacke.
Nicht mal Extrawurst?
Nein, dieses Thema ist auch schon seit 8 Millionen Jahren so durchgekaut und ich kann es nicht mehr sehen. Am Anfang verstehen sie sich nicht, aber am Ende ist er dann, sind sie beide schlauer geworden und verstehen einander, bla bla bla. Diese ganze Kacke, da war ich schon so abgeturnt und dachte, hab aber dann schon bevor das Kanu losging, habe ich zu meinen Freunden gesagt, ich glaube, es ist clever, dass sie uns diese Trailer zeigen, damit sie uns zeigen können, so sind deutsche Filme eigentlich. Dann ist die Latte schon mal so niedrig gelegt, dass er eigentlich nur noch gut werden kann. Und dann ging er los und direkt der erste Gag hat bei mir überhaupt nicht gezündet, wo er aber hat sich jetzt irgendwie bei so einer Wahrsagerin und die erzählt ihm bla 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 und das Schicksal
hier. Bla, ja, das bla, ist bla, ja auch der Gag aus dem Trailer. Ne?
Genau, und dann kam, ich wollte eigentlich nur wissen, wie das Wetter ist. Okay, aber ich muss sagen, ich fand den Film super. Ich fand den richtig gut. Also das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich habe sehr viel gelacht. Wir haben sehr viel gelacht im Kino und auch nicht nur geschmunzelt oder so, sondern wirklich laut gelacht. Und es war natürlich, lässt man sich auch anstecken von anderen Leuten, wenn die lachen. Ja. Irgendwie, und alles wird dadurch umso lustiger. Und man wird irgendwann, je länger der Film dauert, desto niedriger ist die Schwelle auch zum Lachen. Weil man
kommst dann so rein.
Man halt, lacht sich so ein und dann wird irgendwann auch alles lustig. Und ich finde, die haben teilweise, es war so ein typischer Bully-Humor, den ich total feiere, wenn dann irgendwie die Gangster im Hintergrund anfangen, Tischtennis zu spielen. Was das für ein Schwachsinn ist, einfach. Das sind einfach so, das sind so die Sachen, die ich lustig finde. Und wenn dann irgendwer sagt, wir haben doch gesagt, bei dem nicht später und so, diese Sachen, wenn aus dem Hintergrund irgendeiner was reinruft oder so, oder wenn irgendwas, ich fand da so viele Sachen so lustig. Und ich habe es auch geliebt, diese beiden Figuren wieder zu sehen. Und auch wenn das alles natürlich wiederum eine Hommage an den ersten Teil ist und diese ständigen Streitereien, die sie haben, wie so ein altes Ehepaar halt. Und da auch viele Rückverweise auf den ersten Teil sind, so mit teilweise im Wortlaut auch. Fand ich, war es sehr gut dosiert. Es war nicht zu übertrieben, die Nostalgiekeule rausgeholt. Ich habe mich einfach gefreut, die Leute wiederzusehen und ich habe über Dimitris Wortspiele gelacht. Es war einfach so richtig feel good und ich war einfach so froh, dass dieser Film sich nicht so sehr anbiedert an die moderne Zeit, sondern dass er das auf seine Art macht. Und ich fand es einfach durchweg gut. Ich bin so gut gelaunt rausgegangen. Ich dachte so, danke schön. Das war doch richtig erfrischend. Bitte mehr davon.
Naja, also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie diese modernen Kritiken einfach ganz rausgelassen haben. Es gibt ja durchaus 2 oder 3 Stellen, an denen sie halt Indianer sagen. Aber Hachi halt auch sagt, ja, das höre ich jetzt nicht so gerne. Also, ja,
aber das ist halt noch, finde ich, das reicht auch.
Genau,
das meine
ich ja.
Du musst dann nicht noch 10-mal sagen, eigentlich sagt man amerikanische Ureinwohner. Oder halt ist irgendwie so, nee, es ist halt...
Auch das wird ja, das passiert ja auch gar nicht. Er sagt einfach nur, ja, ich mag das Wort nicht. Aber ich, so wie du sagst, ich finde, das reicht. Und es hat mir gezeigt, als ich im Film saß, ihnen ist es bewusst, sie haben sich damit beschäftigt und sie haben sich aber, sagen wir jetzt mal, dafür entschieden oder so.
Ja, und das finde ich auch richtig. In den Interviews, die ich gehört habe, haben sie auch gesagt, naja, in der damaligen Zeit hat man die amerikanischen Ureinwohner halt Indianer genannt.
Ja.
Deshalb ist es ja nur konsequent, dass sie es auch machen. Und ich finde es gut, dass man da nicht so ein Riesenthema draus gemacht hat.
Ja.
Oder ist halt einfach, auf einmal sie dann das Wort nicht mehr sagen, weil das würde halt überhaupt nicht zum ersten Film dann passen.
Nee, richtig.
Sondern man hat es irgendwie, ich glaube, es sind 2 oder maximal 3 Stellen, wo es gesagt wird, sag nicht Indianer. Und das reicht ja schon.
Das und es ist halt auch gut in den Dialog und in die Szene eingebettet. Es ist jetzt auch
und
nicht
es ist dadurch auch wieder so ein Running Gag.
Ja.
Weil das 3-mal auftaucht.
So, ne? Es ist ja zum Beispiel, was ich auch für ein Problem hatte, war ja in dem Barbie-Film, dass das irgendwann so völlig aus dem Kontext kam, diese Thematik und so voll auf dich draufgeklatscht wurde. Und hier war es halt absolut homogen im eh schon stattfindenden Dialog eingearbeitet. Ne?
Ja, es war okay. So. Ich kann verstehen, dass sie das nicht ganz ausgespart haben. Ich finde, da muss man auch wahrscheinlich so ein bisschen heutzutage so ein Zugeständnis machen. Aber ich finde es vollkommen okay, wie sie es gemacht haben. Das hat mich nicht gestört. Dass man dann für Aber Hachi diese Backstory noch erfindet, dass er halt eigentlich, Spoiler.
Naja, willst du es?
Ja, okay, dann mach
es. Nee, lieber nicht.
Ja, auf jeden Fall, das war so ein Thema. Und der andere große Punkt, auf den man ja so ein bisschen gewartet hat, machen sie es oder machen sie es nicht, ist natürlich Aber Hachi. Also die Winnetouch.
Winnetouch, ja.
Die, der homosexuelle Zwillingsbruder von Abahachi. Der natürlich 2001 für viele Lacher unter den Boomern gesorgt hat. Da hat man sich gefragt, wie machen sie es jetzt? Machen sie es überhaupt? Findet es statt? Und es fand statt.
Es fand statt und es war stark. Ich fand es stark. Also ich fand's wirklich, wirklich zufriedenstellend, weil sie ihn ja auch selbstbewusst und alles halt darstellen, weißt du? Oder halt auch der Bully ihn halt auch richtig gut spielt. Und er ja auch im Finale eine wichtige Rolle zugeschrieben bekommt. Und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt daran gestört.
Nee, habe ich noch nie, muss ich sagen. Ich habe mich höchstens daran gestört, dass ich es nicht sonderlich witzig teilweise fand. Aber an der Tatsache...
Ich fand Winnetouch diesmal witziger als im ersten Teil.
Ja, der hat für den einen der geilsten Lacher gesorgt. Das hat der mit Frau Wolf tanzt. Das war auch wieder so eine geile Szene. Er ist halt jetzt Tanzlehrer. Und im Hintergrund, die dann das Tanzen gelernt, geübt haben. Auch wieder diese Background-Action. Großartig. Das war einfach gut. Ja, und ich bin so froh, dass er aufgetaucht ist und dass er genauso auch wahr ist, wie er im Schule des Manitou ist.
Ja.
Und da kann ich jetzt kurz reinbringen, was ich habe heute nochmal, lustigerweise habe ich dem Harry, schöne Grüße, nochmal eine Sprachnachricht geschickt und nochmal gefragt, so, weil ich habe das gestern irgendwie gar nicht dran gedacht, ihn danach zu fragen, aber da ich wusste, dass wir die Folge aufnehmen, habe ich gefragt, sag mal, wie siehst du das eigentlich und wie hast du es damals überhaupt gesehen? Und er sagt natürlich das, was, glaube ich, auch am vernünftigsten ist, er sagt so, erstmal muss man einfach mal über sich selber lachen können. Er sagte, jeder Schwule kennt einen anderen Schwulen, der genauso ist. Und es ist ja auch eine Komödie und das muss ja auch überspitzt sein, so, sonst ist es auch einfach nicht lustig. So. Und er sagt halt auch, dass damals, Anfang der 2000er und auch in den 90ern, es bei den CSDs halt auch vor allem darum ging, Homosexuelle sichtbar zu machen überhaupt. Und dass eigentlich Winnetouch als Figur, die ja sehr positiv besetzt ist, der ja ein absoluter Sympathieträger ist und total und ein Held der Geschichte, dass das eigentlich eher geholfen hat, dass halt Schwule auch sichtbar werden. So. Natürlich ist der total überzeichnet, aber davor gab es es halt überhaupt nicht oder nur irgendwie negativ konnotiert irgendwie im Film. Und dass er die Figur eigentlich total positiv sieht und das ja natürlich überhaupt kein Problem damit hat. Und dass er da auch drüber lachen kann so und das selbstverständlich ist irgendwie. Und das fand ich auch ganz schön. Ich glaube, bei uns Deutschen ist es auch so, wir sind auch Weltmeister darin, uns stellvertretend für andere über irgendetwas aufzuregen.
Ja.
Anstatt die Person mal zu fragen, meistens ist es ja, oder häufig, kann ich mir vorstellen, ist es einfach, dass sie sagen, ey, interessiert mich nicht. Genauso wie, glaube ich, Griechen auch jetzt sich nicht super offended fühlen von Dimitri, sondern wahrscheinlich auch viel Zuspruch einfach bekommen hat, weil die auch gesagt haben, ey, mein Onkel ist genauso oder keine Ahnung. Ne? Das ist ja auch, es ist ja auch eine Komödie. Es wird ja nicht gesagt, die sind alle so.
Ja, ja.
So, sondern es sind halt einfach überzeichnete Charaktere. Und ich finde es so schön und so erfrischend, dass man sich das getraut hat, muss man ja sagen, das heute noch so zu machen.
Naja, ich finde auch, dass die Rolle von Tutti Tran, glaube ich, heißt der, der ja auch optisch offensichtlich asiatisch ist, dass er halt am Ende diese, das war für mich persönlich, einen so geilen Gag gemacht hat und ja auch über sich selbst und diese Klischees lachen kann, sonst hätte es ja nicht funktioniert.
Genau, aber das ist natürlich wieder, wahrscheinlich hätte man 2001, hätte man wahrscheinlich irgendeinen zum Asiaten geschminkt und der hätte das dann gemacht. Das ist natürlich das, ob man das dann heute so, wird ihm wahrscheinlich die Nase gerümpft. Aber er macht sich halt über sich selber lustig. Und das ist gut. Jetzt
das ist so eine geile Szene. Ich war so überrascht, als das passiert ist.
Das war auch, hervorragend. Nein, und deshalb finde ich auch gut, dass sie sich das trauen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir vielleicht an so einem Wendepunkt sind. Das ist jetzt vielleicht sehr weltumspannend, aber dass es wieder so ein bisschen mehr wieder in die Richtung geht, ey, macht euch alle mal ein bisschen locker und man kann auch Witze über Minderheiten, über keine Ahnung was machen, ohne...
Ja, das ist ja das, was ich meine. Wenn du es im Kontext hast, und hier ist es ein absolut positiver Kontext, wie du ja schon rausgestellt hast, dann ist es halt, finde ich, absolut vertretbar, weil es ja auch niemanden herabwürdigt oder Sonstiges.
Es ist einfach ein Spaß. Ne? Es ist einfach Spaß.
Wie siehst du das? Dieser Film hatte ja augenscheinlich deutlich mehr CGI als der erste. Wie ist dir das so aufgefallen?
Also ich muss schon sagen, zum Schuh des Manitou, der hatte schon ein fantastisches Production Value und einen super Look. Und ich fand auch den hier im Look her echt gut. Ich glaube, der schlechteste Effekt, der mir aufgefallen ist, ist so eine Explosion ganz am Anfang. Und die ist jetzt auch nicht komplett katastrophal. Ich habe das Gefühl, dass da auch manches mit Modellen gemacht wurde. Dieser Zug, hatte ich zwischendurch das Gefühl, ob das vielleicht ein Modell sein könnte.
Ja, das kann natürlich sein.
Aber ansonsten fand ich das alles vollkommen okay, state of the art, dafür, dass dem mir jetzt nicht so ein Hollywood-Budget zugrunde liegt. Es gibt auch eine kurze De-Aging-Einstellung mit Sky Dumont, die fand ich auch vollkommen okay. Und also ich fand den technisch total sauber. Aber habe ich auch nicht anders erwartet, weil Bulli mittlerweile so ein hohes Niveau hat in seinen Filmen. Und da war ich mir total sicher, dass der...
Ja, bei mir gab es halt nur die eine Situation, wo du halt wirklich eine amerikanische Einstellung hast, während sie auf dem fahrenden Zug sind, die mir nicht so gefallen hat. Da ist es halt schon deutlich irgendwie ins Auge gesprungen. Aber da habe ich halt gedacht, ja, okay, hey, die 10 Sekunden in diesen 1,5 Stunden, das kann man wohl verschmerzen.
Ja, der war sehr kurz, oder? Ich hatte das Gefühl, der war richtig, ich glaube, der war wirklich 90 Minuten oder so, ne?
Also. Ja, ich glaube aber, dass er jetzt nicht großartig länger oder kürzer als der erste Teil war, oder?
Ich glaube, der erste ist, glaube ich, im Director's Cut, ich glaube, vielleicht so knapp 2 Stunden oder ein bisschen mehr.
Ah, okay, ja gut.
Aber ich habe so auf die Uhr geguckt, jetzt so, boah, krass, wir haben ja gerade mal irgendwie 9:45 oder so, also es ging relativ fix. Aber sehr kurzweilig auch und hätte auch jetzt nicht länger sein müssen. Also es war alles gesagt im Prinzip.
Ich fand übrigens tatsächlich, wo wir gesagt haben, was so gemacht wurde und was man sich traut, fand ich auch interessant, diese Liebesgeschichte zwischen Dimitri und Miss Mary. Mhm. Weil ja schon, glaube ich, eigentlich anhand der Charaktere schon ein großer Altersunterschied da ist, oder nicht?
Naja, mit Sicherheit. Ich glaube, er wurde als 45
hat er sich ja, selbst, und sie ist, glaube ich, 20, also in den 20ern, Anfang 20, oder nicht?
Boah, das weiß ich nicht. Das würde ich noch nicht mal sagen. Vielleicht sogar ein bisschen älter, aber...
Ja. Nee, aber ich wollte sagen, das finde ich halt auch ganz, ganz cool, dass man da halt auch jetzt nicht irgendwie voll zurückgeschreckt ist. Es ist ja auch eine
super Liebesgeschichte, also sehr zahm, ne? Es ist ja wirklich so sehr geckig auch alles.
Irgendwie. Ja, das stimmt.
Dieser Moment, wo sie auf einmal anfangen, synchron zu schwimmen. So. Man muss generell sagen, es gibt auch so ein paar Musikeinlagen und da habe ich immer kurz gecringed, aber sie waren immer dann, wenn es schlimm wurde, wurden sie unterbrochen oder kam was anderes.
Oder beendet,
ja. Oder beendet, das fand ich sehr gut.
Ja.
Man hat auch den Super Perforator nochmal eingebaut, fand ich irgendwie auch ganz nett. Ja.
Bei dem hatte ich vor allen Dingen... Schon jetzt 2 oder 3 Wochen hatte ich einen Ohrwurm davon, vor dem Kinostart überhaupt.
Ja, ist halt ein Classic auch. Ja. Ist richtig gut.
Ich hätte schön gefunden, hätte ich Hilmi Sözer noch mal gesehen. Ich sag's, wie es ist.
Stimmt.
Da hätte ich, cool, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, Ombre noch mal zu sehen.
Ja. Boah, ich fand den Gag mit Sky Dumont, warum er den ersten Tag quasi überlebt hat, das... Das war, glaube ich, der lauteste Lacher im Kino. Das war so dumm, aber so einfach.
Und da finde ich, also nur mal zum Kontext, ich habe halt mal wieder 2 Filme im Kino gesehen und habe mir halt direkt danach die Nackte Kanone angesehen, die ja schon so in dieselbe Richtung geht. Mhm. Und da finde ich, gerade dieser Gag mit Sky Dumont ist halt so, die haben sich was getraut. Das sind halt, glaube ich, da waren teilweise Gags dabei, die man sonst in einer deutschen Komödie eher nicht gemacht hat, weil man, glaube ich, Angst davor hätte, dass es zu platt und albern ist. Ja. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel so die Nackte Kanone anschaut, dann sind es ja manchmal gerade die platten und albernen und völlig abstrusen Gags, die so geil sind, weil sie eben so abstrus sind. Und das ist ja auch sowas.
Ja, ich finde, man hat einfach... Die haben sich einfach nicht unnötig aufgehalten mit irgendeinem Ballast, so um irgendwas großartig zu erklären, epischer Breite. Es gibt ein paar Rückverweise, ein paar Flashbacks und so. Die sind immer nur sehr kurz. Also es wird sehr einfach und schnell werden die erzählerischen Lücken zwischen den 2 Teilen quasi geschlossen. Was ich richtig gut finde, du musst ja auch gar nicht viel erzählen. Das zahlt wieder darauf ein, dass halt die Story auch gar nicht so relevant ist. Und ich finde es gut, dass sie das genutzt haben, um einen kurzen Gag zu machen, aber dann auch weiter im Text. Genauso wie auch wie bei der Nackten Kanone mit dem Plot-Device, was, was auch hier das Kanu des Manitou, es ist so egal. Ne?
Es ist, halt es ist ja auch offensichtlich im Bild egal, weil es kurze Zeit später ja schon...
Ja, es ist wirklich total egal. Und viele Sachen werden halt wirklich nur so kurz angerissen, um halt einen Gag zu machen. Aber es funktioniert für mich trotzdem. Es float so richtig schön durch irgendwie. Es kommt auch keine Langeweile auf durch irgendwelche langen Expositionstalks oder so, sondern es ist alles, es ist genau richtig dosiert, finde ich.
Ja.
So, dass immer genug Zeit ist schon wieder für den nächsten, das nächste Setpiece und den nächsten Gag. Sehr schön. Aber auch, natürlich, wenn nicht alles gezündet hat, aber ich finde, ich muss wirklich sagen, dass wirklich sehr viele Gags bei mir richtig gut funktioniert haben.
Und ich fand es halt auch gut, warum ich auch zufrieden war, ist, weil so ähnlich des Gags mit dem Wetter war ja auch der mit dem fast ertrunkenen Ranger mit der Wasserpumpe, der war ja auch schon im Trailer. Ja. Und das waren halt jetzt so zwei, die eher die schlechtesten des Films waren.
Ja, ich genau, also es sind halt so manchmal so Gags, manchmal sind halt so diese schnellen Gags und kurzen sind halt, wie du schon sagst, und Platten sind dann manchmal ganz lustig. Es gibt auch einen Gag, wo es gibt so eine Verbrecherbande und die suchen einen Namen. Und da wird natürlich eine Gag-Fallhöhe aufgebaut, weil sie sich dann immer darauf einigen, okay, jeder denkt sich einen aus und dann losen wir. Und jetzt warten natürlich alle, okay, das muss ja jetzt der absolute Kracher-Gag sein, was jetzt dieser Name von denen wird, weil jedem ist klar, dass sie jetzt nicht, keine Ahnung, Hells Angels heißen oder irgendeinen coolen Namen haben, sondern natürlich einen quatschigen. Und sie geben sich halt dann den Namen die sieben Geißlein. Ist jetzt halt kein Brüller-Gag, ne? Das, da merkt man wieder, da hat es für mich nicht geklappt, weil da ist das Build-up so groß und dann ist der Payoff so klein.
Ja, das stimmt.
Das hätte man vielleicht anders timen müssen, weil das auch sich über zwei Szenen trägt, wo dann so, wir haben ja keinen Namen, da müssen wir es jetzt machen, damit gelost, okay, wir sind die sieben Geißlein, ja, okay, passt, und gehen weiter. Ja, okay. Und dann sind da wieder so Sachen, die im Hintergrund passieren oder so, oder die so schnell mal reingeworfen werden, erwischen einen dann kälter, finde ich. Also das war so ein Gag zum Beispiel, der bei mir auch überhaupt nicht funktioniert hat.
Ja, wobei ich da halt auch wieder so ein bisschen das Lustige fand, wie die Figur von Daniel Zillmann dann halt so ein
ja, so eine Siegesding. Ja, er den vorgeschlagen hat quasi. Ja, das sind halt so, ja, es klappen halt nicht alle, aber du kannst jetzt auch nicht nur so Hintergrundgags die ganze Zeit rausfeuern oder so schnelle Jump-Gags, nennen wir sie mal. Das muss man halt sagen. Aber an sich waren da so viele lustige Sachen. Weil ich finde auch alle Darsteller durch die Bank waren super. Also habe ich sehr gerne gesehen. Die haben das auch mit der nötigen, dem nötigen Augenzwinkern alle gespielt. Aha. Aber jetzt nicht so, wir machen es komplett albern, sondern halt charmant irgendwie. Das fand ich echt, echt nett. Ach ja. Aber jetzt, wenn du die Nackte Kanone ansprichst, das sind ja jetzt zwei Filme ähnlicher Couleur, würde ich mal sagen.
Ja.
Das sind ja auch so beide Parodien auf einem bestimmten Genre oder einem bestimmten Film. Beides Legacy-Sequels. Bei der Nackten Kanone wissen wir jetzt, dass sie, glaube ich, bisher schon ein veritabler Erfolg ist. Ne?
Der war ist
jetzt,
sie, ja.
Der war jetzt nicht so super teuer und ist, glaube ich...
Nö, der ist schon über seinen... Ne? Der hat seinen Breakthrough... Wie heißt das?
Break-Even
hat der schon auf jeden Fall passiert, ja.
Was glaubst du, Schuh des Manitou, wird das nochmal so ein Kanu des Manitou?
Also man
Schuh
muss
Schuh des Manitou immer noch der erfolgreichste Film, deutsche Film aller Zeiten.
Schuh des Manitou immer noch der erfolgreichste... Das genau, kann ich nicht so schnell
was
wie du.
Was ich sagte.
Genau. Und, daran wollte ich jetzt anschließen, eigentlich, bevor ich mich versprochen habe, es gab ja eine Free-TV-Ausstrahlung auf Sat.1, die erst, ich glaube, also der kam ja jetzt donnerstags und am Samstag zuvor war diese Ausstrahlung vom Schuh des Manitou Extra Large auf Sat.1 zur Primetime um 20.15 Uhr. Und es ist erwiesenermaßen, dass sie die höchste Quote des Films in den letzten, was ich weiß gar nicht, was es war, 8, 10, 12 Jahren hatte, die es gab. Das heißt, die Leute haben ihn sich wirklich, also es war klug vom Sender gepokert und die Leute haben es sich auch wirklich angeguckt. Und also ich zum Beispiel war auch in einem Kino, was super leer ist, was aber daran lag, dass ich eins gewählt habe. Ich hatte anfangs des Tages mal drauf geguckt und da war der Saal einfach proppenvoll und sie haben halt spontan zwei weitere Vorstellungen 5 und 10 Minuten noch vorher angelegt und ich glaube schon, dass das gut funktioniert.
Ja, ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen. Das kann man sagen. Es kann natürlich auch sein, dass viele jetzt den Schuh des Manitou geguckt haben und dann festgestellt haben, ach du Scheiße, das ist ja gar nicht mein Humor und dann eher weniger Bock drauf haben.
Aber ja, ich aber glaube, die ausgebuchten Säle sind, glaube ich, schon ein Zeichen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass der jetzt 80% oder so gerade in der ersten Woche machen könnte.
Ja, aber das könnte aber auch sein natürlich, dass der, natürlich alles Spekulation, dass der jetzt erst, dass das jetzt nicht so ein krasser Frontloader ist, sondern dass der erst auch sich steigern kann, wenn dann sich rumspricht, dass der gar nicht kacke ist, zum Beispiel.
Das kann natürlich auch sein.
Ich glaube, viele erwarten jetzt nicht so viel davon, kann ich mir vorstellen.
Ja. Zu sehr eingeatmet, Entschuldigung. Ich war überrascht. Hast du dir die Credits angesehen?
Ja, die mit den Outtakes meinst du?
Oder? Ja, ich war überrascht über die Musikstücke, dass an sämtlichen Musikstücken Stefan Raab mitgearbeitet hat.
Das hat mich nicht überrascht.
Nee?
Nee, die sind doch voll. Das war auch hier bei Traumschiff auch schon so. Und so.
Ja, ja, aber da hat er ja auch richtig mitgespielt. Also habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
Ja, ja. Aber wo Abspann? Sollen wir noch über Spoiler reden? Gibt es so viele Spoiler? Ja, wir müssen noch einen Spoiler-Part machen. Oder hast du noch irgendwas Großes zu sagen? Fazit overall?
Fazit overall ist...
Reingehen.
Ja, reingehen, auf jeden Fall. Ey, tut nicht weh.
Nein, überhaupt nicht. Er ist wirklich überraschend gut und ich fand ihn wirklich sehr gut.
An dieser Stelle dann an alle, die ihn noch nicht gesehen haben, danke fürs Zuhören. Und alle anderen kommen jetzt mit uns über die Staatsgrenze.
Ja, ich weiß, warum du diese Assoziation hast. Es hat was mit unserem Job heute zu tun. Ja, genau. Kurz Spoiler, so viel gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich habe es gerade schon einmal angerissen. Ich finde, dass man Abahachi noch eine Backstory gegeben hat, dass er ein Adoptivkind ist. Ich weiß gar nicht, war das aus Deutschland oder aus Österreich?
Ja, aus Bayern halt, ne?
Genau. Damit zahlt man natürlich, kommt man so diesem Vorwurf der kulturellen Aneignung natürlich ein bisschen zuvor, um das so zu entkräften schon mal, bevor da wieder irgendeiner sich angegriffen fühlt. Und am Ende des Films gibt es dann noch eine Szene, die, so erschließe ich mir das jetzt, in Amerika gedreht wurde. Denn Rick Cavanian ich zitiere wieder den Podcast, wo ich ihn gehört habe, hat erzählt, dass sie halt in Spanien gedreht haben. Dass aber Bulli und Christian Tramitz nochmal nach Amerika geflogen sind, um da auch noch was zu drehen. Und
ja, das hat man im Abspann ja auch gelesen.
Guck mal, das habe ich zum Beispiel nicht gelesen. Genau, sie sind nach Amerika geflogen. Da gibt es eine Szene, wo Abahachi mit Ranger quasi zu seinem Stamm, dem Stamm der Apachen, kommt. Die offensichtlich dann, glaube ich, wirklich von amerikanischen Ureinwohnern gespielt werden in diesem Fall. Und quasi denen offenbart, ich bin eigentlich ich bin ein Adoptivkind und die sagen aber, ja, wussten wir schon immer, wir wollten es dir noch nicht sagen und du bist aber trotzdem einer von uns. Also Bulli holt sich so ein bisschen quasi die Absolution ab, dass er diesen Charakter spielen darf und dass er sich auch darüber ein bisschen, ja, eigentlich macht er es ja nicht drüber, dass er halt diesen Charakter
spielen darf. Dass er sich im Klaren ist,
dass er sich im Klaren darüber irgendwie. Mich hat das so ein bisschen, weil das auf einmal so einen super melancholischen, ernsten Ton am Ende bekam, dachte ich so, okay, jetzt wird es aber hier ein bisschen, das war eine Szene für Bulli, glaube ich. Und es war auch schön irgendwie. Aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Da hat man schon, finde ich, sehr gemerkt, dass das so wirklich, ja, das musste jetzt scheinbar irgendwie sein oder so.
Ich fand aber, es hat dem Film jetzt nicht wehgetan.
Nein, es hat ihm nicht wehgetan, aber es ist halt die ganze Zeit total quatschig. Und auf einmal kommt dann so diese Szene, die auch nicht so mega verdient ist, finde ich, durch die Story des Films. Weil es wird jetzt nicht so eine große Identitätskrise erzählt. Das ploppt sehr am Ende des Films auf, wo er dann er erfährt es ja nicht mal selbst, er weiß es ja. Da wird das dann noch hinten raus so erzählt. Ich bin eigentlich ja kein Apache. Und dann geht er nochmal zurück zu seinem Stamm und erzählt denen das. Ich finde, das wirkte so ein bisschen aufgefropft. Das hat mich jetzt nicht gestört, weil es ist eh so der Nachklapp vom Film und man geht dann mit so einem schönen Gefühl da raus. Das ist wirklich die letzte Szene. Aber es war irgendwie, finde ich, vom Ton her auf einmal, ja.
Ja gut, aber also es war ja jetzt auch nicht komplett unlustig. Alleine, dass sie halt dann so sagen, ja, ja, also wir wussten das schon von Anfang an.
Da wurde nochmal so ein kleiner Gag reingebracht,
ja, das stimmt. Ne? Es verstärkt halt nur die Situation in der Höhle, wo sie ja eh schon einmacht auf, ach so, ja, nee, wahre Apache und nicht echte Apache. Ne? Ja. Das wird ja auch,
ja, auch dann diese aufgehen. Szene, ich weiß nicht, ob sie das nachgedreht haben, alles. Weil es ist ja so, dass in der Höhle gibt es dann irgendwann diese Prüfung, wo steht, nur ein echter Apache kann jetzt da diese Prüfung bestehen, die daraus besteht, über 3 Steine zu springen.
Und offensichtlich ja auch die anderen beiden es schaffen, also sind sie scheinbar auch echte Apachen.
Also irgendwie war da auch nicht so richtig klar, was ist jetzt die Prüfung? Es ist jetzt nicht der Leap of Faith von Indiana Jones, sondern es ist irgendwie so, okay, was ist jetzt genau die Prüfung daran gewesen? Deshalb habe ich das Gefühl, dass das irgendwie so nachgedreht wurde oder irgendwie so keine Ahnung, weil es auch so spät im Film erst kommt. Wenn jetzt vorher irgendwie nochmal eine Szene gekommen wäre, wo irgendwie klar wird, dass er es vielleicht noch nicht weiß, dass wir es mit ihm zusammen erfahren, dass er adoptiert ist. Aber hier wird uns dann so, ach ja, übrigens muss ich euch was sagen, ich habe in der Zeit, die wir nicht gesehen haben, zwischen den Filmen herausgefunden, dass ich eigentlich gar kein Apache bin. Ja, weiß ich nicht, es war dann so ein bisschen, dann wird da nochmal so eine Vendetta-Geschichte mit Santa Maria aufgemacht, um dem halt nochmal ein bisschen mehr Gravitas zu geben, dass er quasi die Eltern oder den Vater zumindest umgebracht hat von Apache mit seiner Bande. Das wirkte für mich hinten noch so, hat der Film nochmal so unnötig viel Ballast bekommen irgendwie. Das hat mich jetzt nicht super gestört, hat den Film auch jetzt nicht kaputt gemacht in irgendeiner Form, aber es wirkte ein bisschen wie ein Fremdkörper, so ein bisschen obendrauf gesetzt.
Finde ich persönlich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja. Nee. Fällt mir nur gerade noch ein, auch sehr lustiger Gag am Rande ist die Big Fat Greek Wedding.
Da stand da nochmal mein Big Greek Fat Wedding,
nee, oder was? Nee, aber halt alleine, dass es halt dann da stand. Ne?
Ja, aber also es war irgendwie falsch, weil er immer alles falsch rum sagt. Das war schon ganz gut. Der beste Gag auf jeden Fall, wo der Rückblick kommt, wie Santa Maria in dem Sumpf versinkt und dann sagt, Moment mal, ich kann ja stehen. Das ist so billig, aber ich musste so lachen, weil es so, ja, das reicht mir.
Mein Lieblingsgag ist halt tatsächlich, wo der dann irgendwann sagt, 76. Das war so, in dem Moment war ich halt wirklich so, wie geil.
Ja, ich mochte auch, das ist so schwierig, über so Gags zu reden, nachdem es ist dann wahrscheinlich gar nicht lustig, wenn man das so hört, aber ich musste auch super lachen, wo sie da am Galgen hängen und oder stehen und Jan van Weide seine Ansprache hält und sie beiden sich dann irgendwie rausreden wollen und dann irgendeine Frau von hinten ruft, na, auf die Ausrede bin ich jetzt aber gespannt. Das sind halt so Gags, das sind halt so richtige Bully-Gags. Dass einer von hinten irgendwas reinruft,
den
so,
John ist ein Arschloch, ne?
Oder so. Diese Gags halt, ne? Ich finde das so lustig. Ich kann da, ja. Und das mit dem Tischtennis, das ist halt wirklich, das ist so dumm und so einfach.
Oder halt in der Höhle, ach, das ist das Bein vom Serge.
Ja. Ja, ach. Alles großartig. Ja, viele Filme, viele Gags ja auch, die sich so richtig ankündigen, wo du weißt, dass sie kommen, aber die trotzdem lustig sind, weil sie es auch so lustig spielen. Das ist auch herrlich.
Kleiner Insider-Gag von uns. Wie fandest du das mit dem 3?
Ja, dem genau. Auch gut. Einfach, aber einfach. Brillant.
Aber zeigt halt auch, sie wissen, was in der Popkultur passiert.
Ja, also was Meme heißt, einfach halt reingemacht irgendwie und da haben auch alle gelacht im Kino, weil jeder kennt das.
Jeder kennt das, war bei uns auch, ja.
Ja, das war einfach großartig. Und Winnie Touch, der mit Frau Wolf dann. Das ist so dumm. Aber ja, ich muss wirklich sagen, wenn man jetzt so rückblickend, haben sie die schlechtesten Gags in den Trailer gemacht.
Ja, sag ich ja.
Wirklich,
habe ich ja vorhin wirklich
auch das gemeint. Mit den 3 Musketieren. Die Fechtstunde fällt heute aus. Nein, doch. Oh.
Ja, ist ein witziger Gag.
Ja, aber es ist halt auch so, ja, okay.
Ne?
Das ist, ja, stimmt. Der Trailer hat eigentlich clever, eigentlich, aber irgendwie auch nicht clever. Aber es ist ähnlich wie bei der Nackte Kanone. Haben wir auch schon drüber gesprochen, wo auch die meisten Gags aus dem Trailer so aus den ersten 10 Minuten
des Films sind. Aus der Exposition fast.
Ja. Und man sich die Highlights dann für später aufgehoben hat.
Also ich kann da draußen so sagen, dieses Double Feature war echt gut.
Ja, das
Kanu des Manitou und die nackte Kanone. Scheißegal, in welcher Reihenfolge.
Ja, ich glaube aber, man könnte sich auch gut den Schuh und das Kanu miteinander angucken. Ich glaube, das flog auch ganz gut.
Ich glaube auch, ja.
Wie fandest du Santa Marias Auftritt? Nochmal, merke schon, dass der. Wir haben danach spekuliert, ob der überhaupt noch, weil der eigentlich nur stand in allen Szenen. Also er hat sich kaum bewegt.
Stimmt.
Also,
stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie alt der mittlerweile ist, aber...
Ja, du hast es ihm halt ganz deutlich angesehen. Ja. Aber ich fand, zumindest habe ich das Gefühl gekriegt, dass er auch Bock hatte.
Klar, glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch für so einen gestandenen Schauspieler, der wirklich schon viel gemacht hat. Ich glaube trotzdem, dass 90% der Leute ihn immer mit Santa Maria assoziieren. Und ich glaube aber, er findet es auch voll okay. Und ich glaube, er feiert es auch ein bisschen. Weil es gibt echt schlimmere Rollen, um sein Leben lang mit assoziiert zu werden. Und es ist halt einfach super ikonisch, auch im ersten Teil. Also,
und er ist halt für mich auch, er ist halt 1:1 exakt wieder wie im ersten Teil. Ne?
Ja.
Also es ist auch nicht, dass du sagst, ja okay, der ist irgendwie anders, hat sich verändert, er schafft es nicht mehr so oder so, sondern also...
Das passt gut. Und sie haben den lustigen Gag mit der, den Soundgag mit der Taschenuhr wieder reingemacht, dass die so also eine Kuckucksuhr ist.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo...
Wer er macht die seine Taschenuhr auf und macht diesen Kuckucksuhr-Geräusch. Das war auch im ersten Teil schon ein Gag, aber so ein ganz kleiner.
Das habe ich gar nicht...
Das war dann so für Kenner des ersten Teils. War das.
Ich weiß nur, dass diese Uhr rauskam und dann stand der Uso da drauf und er so, ach, schon wieder Mittag.
Ja, stimmt, das war bei Dimitri.
Ja. Ich würde sagen, dann...
Reicht.
Oder? Das war's.
Ja, super Film.
Ich wollte gerade sagen, die Meinung ist ja wohl jetzt deutlich rübergekommen.
Ja. Geht rein, damit mehr solche deutsche Filme gemacht werden.
Für mehr Bulli-Filme und weniger Tischweiger-Filme. Und
weniger Christoph Maria Herbst-Filme, ey.
Ja. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, keine Ahnung, wir haben keinen Catchphrase.
Wir haben kein Intro mehr, was soll's. Ciao. Tschüss.